Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Religionen im neuen Jahr, sagt Kirsten Dietrich. Religionen im Wandel sind heute unser Thema. Wir erkunden, was hinter der modernen Sehnsucht nach Heilung und Ganzheitlichkeit steckt. Wir begleiten Mönche, die barfuß im Schnee oder unter kalten Wasserfällen meditieren. Und jetzt gleich geht es darum, was Voodoo eigentlich ist, jenseits der Stereotype. Voodoo, ist das nicht das mit den Zombies? Seit langem fasziniert diese Religion die westlichen Beobachter. Aber was darüber scheinbar bekannt ist, das sind meist nur Stereotype. Hühnerblut, Puppen von Feinden, die mit Nadeln gepiesackt werden und eben die Zombies als Opfer bösartiger Voodoo-Zauber. Gibt es alles irgendwie, aber das gruselige Gesamtbild ist dann doch nur ein Klischee. Hinter Voodoo stecken Jahrtausende von religiöser Tradition, entstanden wohl in Benin im Westen Afrikas. Voodoo gibt es natürlich immer noch in Afrika, aber inzwischen auch vor allem in der Karibik und in Südamerika. Denn als Voodoo-Gläubige als Sklaven verschleppt wurden, hielten sie an ihrem Glauben fest und entwickelten ihn weiter, unter den Bedingungen der Sklaverei und doch immer auch als Gegenbewegung. Heute sollen es weltweit 60 Millionen Menschen sein, die sich zum Voodoo als ihre Religion bekennen. In Deutschland weiß man darüber wenig. Das will eine Ausstellung im Römer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim ändern. Sie zeigt zum ersten Mal auch in Deutschland Voodoo in seiner ganzen Fülle. Andrea Richter hat sich die Ausstellung für uns angesehen.
Vier Musiker in weißen ärmellosen Hemden und weiten weißen Hosen. Ein Tänzer erscheint in einem Kostüm, das aussieht wie das untere Ende eines Reisigbesens mit Hut. Der Besen dreht sich, fegt dabei über den Boden. Ein ritueller Voodoo-Tanz, der böse Geister vertreiben soll. Das Römer- und Pelizeus-Museum in Hildesheim zeigt 1200 Objekte. Museumsdirektorin Regine Schulz.
Wenn man heute auf der Straße Leute nach Voodoo fragt, dann denken sie so an schwarze Magie und an Zombies und an ganz dunkle Geschichten und dass das eine tolle Religion ist mit 60 Millionen Anhängern, dass das eine Religion ist, die in ganz vielen Dingen sehr offen ist, sehr freundlich, sehr friedlich, wissen Menschen gar nicht. Dass es die nicht nur in Westafrika gibt, sondern auch in der Karibik und in den Amerikas und verstärkt natürlich auch durch die Migration in Europa, in Frankreich, auch teilweise bei uns. Also wir sollten mehr darüber wissen.
Der Ethnologe und Voodoo-Experte Henning Christoph hat selbst mehrere Jahre in Afrika gelebt. In seinem Museum in Essen hat der alte Herr mit der weißen Mähne die weltweit größte Voodoo-Sammlung zusammengetragen. Viele Objekte sind jetzt hier in Hildesheim zu sehen. Sogar ein aktiver Voodoo-Altar, der der Göttin Mamiwata geweiht ist. Einer verführerischen Schönheit. Auf dem Boden vor ihr steht eine große Schale mit Opfergaben. Parfum, Süßigkeiten, Dosenlimonade.
Mamiwata, man sagt, sie ist aller Wahrscheinlichkeit nach Westafrika gekommen mit den Portugiesen, 15. Jahrhundert. Die hatten sehr oft als Galionsfigur eine Nixe. Die Nixe war natürlich weiß, also sagt man, sie kommt aus Europa. Ist eine Art Cargo-Kult, nicht? Also weil die Schiffe hatten natürlich europäische Güter. Nicht? Und so hat man dann auch gesagt, Mamiwata muss man immer Opfer bringen, was man meint, was eine europäische Frau gerne mag. Nicht? Deswegen die Sachen, die da liegen. Nicht? Und wenn man Mamiwata geht und seine Opfer macht, dann kann sie auch einem helfen. Also wenn sie finanzielle Schwierigkeiten haben, Krankheiten haben, Beziehungsprobleme, was auch immer. Also ist eine gütige Voodoo-Gottheit.
Henning Christoph bleibt vor einer Vitrine stehen, in der 11 kleine Fußballspieler auf einem handtuchgroßen Fußballfeld stehen. Über ihnen die Flagge Togos. Es ist der Fußballaltar, der dem togolesischen Team bei der WM 2006 zum Sieg verhelfen sollte.
Fußball ist natürlich was ganz Besonderes. Natürlich in dem Voodoo-Gebiet spielt Voodoo auch eine große Rolle. Also vor jedem Spiel wird man Sachen aktivieren. Man wird mit Bocheros arbeiten, die geladen sind, Figuren, also wo verschiedene Sachen dran gebunden sind. Man ruft die Geister, dass einen helfen. Man kann auch ein Tor bearbeiten. Das ist vielleicht ein Abend vor dem Spiel, dass man verschiedene Sachen begräbt in den Tor von der anderen Mannschaft. Man sagt in jedem Spiel, man muss die Energie benutzen, sonst hat man keine Chance.
Im 16. Jahrhundert wurden Menschen aus Afrika als Sklaven in die Karibik und nach Amerika verschleppt. Unter der Kolonialherrschaft durften sie ihre Religion nicht ausüben. Um ihre Götter und Geister weiterhin anbeten zu können, verehrten sie katholische Heilige. meinten aber afrikanische Geistwesen. Auch im brasilianischen Quimbanda wirkt die Kolonialherrschaft nach. Kurator Oliver Gauert erklärt eine Gruppe roter Teufelsfiguren, die in einer Ecke im Halbdunkel stehen.
Quimbanda ist ein Spaltprodukt der Macumba-Religion, einer typischen afro-brasilianischen synkretistischen Religion, die sich aufgespalten hat. Und während die Umbanda-Religion die Verehrung der katholischen Heiligen, die moralischen Glaubensvorstellungen und auch die katholische Ikonografie stark in den Mittelpunkt rückt, bekennt sich Quimbanda ganz bewusst zu den afrikanischen Wurzeln und stellt auch die Ikonografie, die vom Teufel beeinflusst ist, in den Mittelpunkt, weil die Quimbanda-Anhänger sagen, das Christentum war die Religion der Kolonialherren und es hat so unendlich viel Leid über uns gebracht. Sie sagen, wir können nur die Ikonografie des Wesens akzeptieren, das der größte Widersacher des Gottes der Kolonialherren ist. Aber sie distanzieren sich ganz klar von der Teufelsverehrung. Die dargestellten Figuren nennt man Eshus oder weiblich Pombagiras und sie haben wie in all diesen Religionen positive und negative Eigenschaften.
Schutz, Heilung und die Verehrung der Ahnen sind wichtige Funktionen des Voodoo. 85%, sagt Experte Christoph, seien positiv. Etwa 15% Schadenszauber, der nur nach Befragen eines Orakels von einem Priester ausgeführt werden darf. Auf Haiti ist das anders. Oliver Gauert hat das Land im Vorfeld der Ausstellung bereist und war erschüttert.
Überall im Land haben wir auf unseren Reisen Gespräche mit Leuten geführt, die furchtbare Angst hatten, überhaupt über Voodoo zu sprechen, es auf gar keinen Fall wollten, wenn irgendjemand anderes mithörte. Eine der schlimmsten Situationen war in Port-Salut, wo jemand dann tatsächlich sagte, in diesem Land geschehen so schreckliche Dinge. Sagen Sie, was hier passiert. Es ist so, dass es sogenannte Bokore gibt, Schwarzmagier, die gegen Entgelt im Prinzip bereit sind, gegen jeden eine Art Fluch oder Zauber auszusprechen. Und diese Flüche wirken. Wahrscheinlich wirken sie einfach deshalb, weil die Leute ganz fest daran glauben. Voodoo ist eine friedliche Religion, so friedlich in Haiti wie auch in Afrika. Aber es gibt in Haiti Menschen, die diese Religion missbrauchen, auf grauenvolle Weise.
Im letzten Ausstellungsraum finden sich Werke haitianischer Künstler, die sich in ihren Arbeiten mit Voodoo auseinandersetzen. Darunter ein eindrucksvoller, fast 4 Meter hoher Kopf, von Schlangen umgeben. Klischees und Stereotype über Voodoo zu entkräften, gelingt der Ausstellung auf differenzierte und äußerst unterhaltsame Art und Weise.
Was Voodoo wirklich ist, jenseits der Zombie-Vorurteile, Andrea Richter über eine sehenswerte Ausstellung in Hildesheim. Voodoo ist noch bis zum 17. Mai im Römer- und Pelizius-Museum in Hildesheim zu sehen. Links und Bilder finden Sie bei uns auf der Homepage deutschlandfunkkultur.de, Stichwort Religion. Uralt, erhaben, ehrwürdig und fern von jedem Wandel. So erscheinen Religionen oft von außen. Und so will auch das religiöse Personal seine Religion gerne sehen. Dabei mag sich eine Religion noch so erhaben geben, sie unterliegt doch auch immer dem Wandel. Ein Beispiel haben wir gerade gehört. Voodoo, das ein ganz neues Äußeres bekam, als die Gläubigen als Sklaven und Sklavinnen verschleppt wurden. Religion heißt also Wandel. Das war im 16. Jahrhundert so und das ist auch heute so. Und das ist erstaunlicherweise auch dann so, wenn es scheinbar gar keine Religion gibt. Denn dann greifen oft ganz säkulare, weltliche Menschen religiöse Formen und religiöse Sprache auf und formen daraus ganz eigene Rituale. So nach dem Motto, ich glaube da ja eigentlich nicht dran und Religion ist das wirklich nicht, aber es wirkt. Seien das Chakren, berauschende Lianentränke, Geistheilen oder Yoga. Ich wollte mehr wissen darüber, was diese Veränderungen und neuen Rituale antreibt und habe einen Gesprächspartner gefunden, der sich genau damit beschäftigt. Religiöse Praktiken, die sich neue Orte suchen und in ganz neuen Zusammenhängen auftauchen. Klaus Hock ist Religionswissenschaftler an der Universität Rostock und er hat in einem Forschungsprojekt unter dem Titel Märkte des Besonderen untersucht, welche Formen religiöse Rituale in einer ganz weltlichen Umgebung annehmen. Und zwar, Herr Hock, haben Sie solche neuen Formen des Religiösen an einem Ort gesucht, der jetzt erstmal gar nicht wie ein Quell neuer Rituale klingt und schon gar nicht exotisch, nämlich in Mecklenburg-Vorpommern. Was haben Sie da gefunden?
Ja, eigentlich eine ganze Menge. Schönen Tag und herzlichen Dank, dass ich hier auch ein bisschen berichten darf von unserem Forschungsprojekt. Wir haben sehr viel gefunden, also eigentlich alles auf niederschwelliger Ebene, Qigong, Yogakurse, Zen-Meditation bis hin zu ayurvedischer Ernährung, aber dann auch Reiki, Pranya, schamanistische Heilungsangebote. Also das gesamte Feld, kann man sagen, haben wir vorgefunden. Und es ist eben mitnichten so, dass man denkt, Mecklenburg-Vorpommern, postsozialistisch, postprotestantisch, da gibt es nichts, das ist Tabula rasa. Das hat nie gestimmt und es hat sich natürlich noch vervielfältigt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, vor allem nach der Wende.
Das sind ja jetzt alles Sachen, die gar nicht so ganz neu sind, also Yoga oder Qigong oder so Dinge. Hat sich da etwas verändert?
Ich denke, es hat sich weiter ausdifferenziert und es gibt viele Mischungen. Also es gibt nicht mehr diese Reinkultur, die man so findet, dass man sagt, also es wird hier eine bestimmte alternative Heilungstechnik angeboten, sondern es ist sehr stark durchmischt. Das würde ich sagen, hat sich verändert. Und natürlich haben sich verändert auch die Kommunikationsformen. Also der Umgang miteinander, wie komme ich an die Leute, das spielen natürlich die neuen Medien eine große Rolle, das Internet, Vernetzungsstrukturen und so weiter und so fort.
Inwiefern verändert das Internet diese Praktiken?
Ja, indem ich mir Spezialisten suche, da habe ich natürlich die Möglichkeit, nicht nur vom Hörensagen etwas zu finden, sondern da kann ich auch surfen und stoße dann auf entsprechende Angebote.
Das heißt, ich kann mir das maßgeschneidert zusammenstellen, an wen genau ich mich wende. Muss nicht mehr ausprobieren, ob derjenige oder diejenige wirklich das Richtige für mich ist.
Ja, genau. Also ausprobiert wird natürlich trotzdem, das ist klar. Und nach wie vor spielen andere Dinge eine wichtige Rolle, nämlich Hinweise, also Ketten von Empfehlungen, die eine wichtige Rolle spielen. Und das war ja auch eine der Überlegungen bei einem unserer Projekte, dass wir gesagt haben, diese Ketten von Empfehlungen, die bilden Vertrauen. Das ist ganz wichtig, dass ich jemandem vertrauen kann. Und da wird sehr viel mit Empfehlungen gearbeitet. Also das spielt auch eine Rolle. Aber der Zugriff ist natürlich viel leichter jetzt zu ermöglichen, als das früher der Fall war.
Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, genau auf diesen Nahbereich Ihrer Universität, also in dem Fall Mecklenburg-Vorpommern, einfach mal da zu gucken, was es da gibt?
Ja, eigentlich war das eher zufällig. Ich hatte mir überlegt, gerade weil eben Mecklenburg-Vorpommern nicht dieses religionslose Land ist, wo alles Tabula rasa ist, das konnte man sehr bald erkennen, dass wir eine Art Religious Mapping machen, also was es ja in vielen Ländern und Städten gibt, dass eine Bestandsaufnahme gemacht wird, was eigentlich da ist an verschiedenen religiösen Dingen. Und mein Kollege hatte dann gesagt, ja, ist interessant, aber nicht interessant genug. Lass uns doch eher gucken nach bestimmten Hybridformen, wo sich vielleicht religionsaffines, religionsanaloges finden lässt. Lass uns da doch mal reingucken.
Also das heißt nicht sozusagen die reine Lehre, was als Religion auch schon wirklich gefasst ist, wie Christentum, Islam, Buddhismus, sondern wirklich zu gucken so in die Zwischenbereiche.
Genau, rein. In die Zwischenbereiche. Auch die sich vielleicht gar nicht selbst unbedingt primär als religiös bezeichnen.
Vieles von dem, was Sie da jetzt beschrieben haben, könnte man ja eigentlich auch einfach unter Homöopathie oder Alternativmedizin fassen, oder?
Ja, nur den medizinaffinen Bereich natürlich. Alternativmedizin ist ja der breiteste Bereich. Da gehört die Homöopathie als ein Teil dazu. Alternativmedizin war für uns ein wichtiger Bereich, weil er eigentlich alles umfasst. Es ist also ein ganz, ganz breiter Bogen, der auch Bereiche umfasst, die mit ins Spirituelle gehen, die aber durchaus auch durch Zusammenarbeit mit traditioneller Medizin, mit der Schulmedizin, sich als Teil eines Behandlungsfeldes, eines medizinischen Feldes verstehen. Also es wird auch häufig nicht als Gegenüber gesehen.
Sind diese Phänomene, die Sie da beobachtet haben, die Sie auf Ihre Landkarte aufgetragen haben, irgendwie miteinander verwandt? Also könnte man sagen, es gibt da so eine Art Heilungsbewegung, eine Art spirituelle Bewegung? Also gibt es da irgendeinen gemeinsamen Nenner?
Schwierig, der ist schwierig zu bestimmen. Also wir haben zwei Dinge, die mir einfallen, immer wieder gefunden. Und zwar, dass in diesen Bereichen der Alternativmedizin, die in den von uns so bezeichneten religionshybriden Bereich reinreichen, dass da Riten eine wichtige Rolle spielen. Also Ritualisierungen innerhalb der Behandlung spielen eine große Rolle. Das wäre das eine. Und das andere, auf was wir immer wieder stoßen, vor allem bei den Anbietern jetzt, ist die Suche nach dem Höheren Selbst. Also wir haben es mit einer Art Ermächtigung zu tun, die diese Heiler oder Heilerinnen haben, die, ich würde sagen, ein gemeinsames Element darstellen. Aber wir können nicht jetzt diese Phänomene eindeutig in ein Kästchen stecken. Also dazu sind die viel zu unterschiedlich und viel zu weit aufgefächert.
Aber das finde ich ja wirklich spannend, wenn Sie sagen, Rituale sind wichtig. Also es ist wichtig, dass man etwas gemeinsam tut. Also dass man sozusagen nicht nur mit einem Rezept nach Hause geht oder nicht nur irgendwo einfach sitzt und sich irgendwas anhört.
Ja, es geht also um mehr als eine Behandlung. Es geht um mehr als eine mechanische Reparatur. Darin spiegelt sich ja auch die Unzufriedenheit vermutlich mit traditionellen, also schulmedizinischen Heilmethoden, dass die sehr häufig doch wahrgenommen wird, zumindest als etwas, was eher ein Reparaturbetrieb ist. Und bei den alternativmedizinischen Ansätzen wird die jeweilige Krankheit als Symptom für etwas Größeres gesehen und man muss also woanders ansetzen. Also der Ansatz ist auf einer anderen Ebene, könnte man sagen. Das bedeutet nicht, dass man unbedingt jetzt Schulmedizin ablehnt. Man kann die durchaus mit aufnehmen. Ich sehe da in vielen Bereichen überhaupt keine Konkurrenz oder keine Spannung, sondern das wird durchaus als ergänzend wahrgenommen. Aber es ist eben mehr, es geht darüber hinaus.
Spiegelt sich da auch eine Unzufriedenheit mit religiösen Institutionen wider und deren Ritualangebot?
Wenn Sie jetzt von der Medizin herkommen, spielt das wahrscheinlich keine Rolle. Ich denke, das steht zumindest nicht im Vordergrund. Also die Religionen haben ja eine Beziehung zur Heilung, durch den Begriff auch Heil. Also das Heilsverständnis ist an vielen Religionen sehr prominent. Aber ich kann jetzt in unserem Material jetzt nicht erkennen unbedingt eine Unzufriedenheit mit religiösen Angeboten, weil die spielen gar nicht so eine Rolle. Also davon kommen die Leute in der Regel nicht her.
Dieses ganze Dinge, Geist heilen, Channeling, Energiearbeit, ich würde da eher so erstmal das alte Label Esoterik draufkleben, also so eine Grenzwissenschaft für eingeweihte Personen. Sie haben einen Begriff, den haben Sie jetzt eben auch schon mal verwendet, des Religionshybriden. Was ist das für ein Begriff? Warum verwenden Sie den Religionshybrid? Was heißt das?
Ja, vielleicht nochmal umgekehrt, weshalb wir esoterisch nicht verwenden. Der Begriff der Esoterik ist ja, der hat mindestens drei Bedeutungszusammenhänge. Jetzt im akademischen Bereich, in der Religionswissenschaft, werden damit bestimmte religiöse Phänomene zusammengefasst und betrachtet. Im eher historisch-kulturwissenschaftlichen Bereich fokussiert man sich stärker auf die westliche Traditionsgeschichte, die europäische, abendländische Traditionsgeschichte in diesem Zusammenhang. Und im alltäglichen Bereich ist es sehr negativ konnotiert. Also esoterisch ist irgendwie was Seltsames. Ja, das ist negativ konnotiert und das wollten wir vermeiden. Wir haben den Begriff der Religionshybriden oder des Religionshybriden als Suchbegriff übernommen, wobei man fairerweise sagen muss, wir haben den nicht erfunden. Der wird anderswo auch schon verwendet. Und wir haben dann gefunden, der passt eigentlich genau als Suchbegriff. Es ist kein Begriff, der uns als Definition dient oder als Schublade, in die man was reinsteckt, sondern das ist ein Suchbegriff, der gerade deshalb so hilfreich ist, weil er eben die Übergänge beschreibt und uns dabei hilft, genau zu suchen, wo können wir eigentlich von religiösen Bezügen reden, wo ist es nicht der Fall. Also das heißt, die Problematik des Religionsbegriffs selbst wird durch den Suchbegriff Religionshybride in unsere Arbeit mit reingenommen.
Das heißt, Religionshybrid ist eine Mischform, es ist eine Weiterentwicklung, es ist etwas, was in auch dem Zwischenbereich steht oder in den Randbereichen von dem, was man gemeinhin als religiös bezeichnet.
Genau, es ist ein Suchbegriff, der uns hilft, genau diesen Übergangsbereich auszuloten und zwar ohne zu sagen, hier ist es Religiöse und da ist es nicht Religiöse, also eine klare Grenzziehung und ohne jetzt aber auch alles unter dem Religiösen zu subsumieren. Das ist ja immer eine große Gefahr, dass man Religion unterstellt, wo sie vielleicht gar nicht da ist.
Sie haben sich ja viel auch damit beschäftigt als Wissenschaftler, wie sich der Islam, also eine ganz etablierte, klare Religion, verändert hat, als er in verschiedenen afrikanischen Staaten mit deren die eigenen Traditionen und auch Religionen praktiziert wurde. Ist das vergleichbar von der Grundstruktur her mit dem, was Sie jetzt untersucht haben?
Nein, also ich würde nicht den Begriff der Religionshybride jetzt darauf anwenden. Also jede Religion ist natürlich in gewisser Weise insofern hybrid, als sie Veränderungen durchmacht. Synthetisierungen, Ausgrenzungen und so weiter und so fort. Das gilt für alle Religionen, die dann verschiedene Formen auch ausbilden. Und das gilt nicht nur für den Islam, für das Christentum, für alles. Also da haben wir immer wieder Wandlungsformen und neue Formen. Gerade wenn ich etwa nach Nigeria schaue, da haben wir so ein Phänomen, eine neue Bewegung, die sich als Chrislam bezeichnet und versucht also eine bewusste Synthese von islamischen und christlichen Traditionen herzustellen. Also das würde ich sagen, das gehört immer schon zur Religionsgeschichte. Davon würde ich unterscheiden unseren Begriff, wie gesagt Suchbegriff oder heuristischen Begriff der Religionshybride, den wir eigentlich verwendet haben in einem Kontext der Prozesse der Säkularisierung, Prozesse der Delegitimierung traditioneller Religionsformen wichtig geworden ist. Also von daher würde ich den nicht so allgemein anwenden wollen, den Begriff des Religionshybriden.
Das heißt, er beschäftigt sich mehr damit, dass die nicht religiöse Welt das Gegenüber ist für die Entwicklung und bleibt nicht innerhalb einer Religion und spürt den Veränderungen nach.
Genau. Also das ist uns wichtig, dieser Grenzbereich von Religion und Nicht-Religion, also das andere von Religion. Was ist eigentlich das andere von Religion? Das ist das, was uns eigentlich interessiert hat, dieser Übergangsbereich.
Wie kann man denn eigentlich unterscheiden, ob bei jemandem einfach eine clevere Geschäftsidee dahinter steckt, wenn er etwas macht, oder ob da wirklich ja diese Suche nach Spirituellem, nach Höherem, nach dem höheren Selbst, wie Sie das vorhin genannt haben, dahinter steht?
Also es gibt keine Möglichkeit, das mit einem Lackmustest zu machen, und zwar alleine schon deshalb, weil es ja keine Religion oder keine religiöse Praxis umsonst gibt. Die kostet ja was. Also selbst wenn ich nicht Geld investiere, dann investiere ich Zeit und Energie, was auch immer. Also diese Grenzung, dass etwas wirtschaftlich ist oder nur religiös, die gibt es als solche nicht. Und von daher muss man im Einzelfall schauen, steckt da eine Geschäftsidee dahinter oder ist es ernst gemeint? Also in unseren Untersuchungen würde ich mal behaupten, war es im Grunde sicherlich ernst gemeint. Es war nicht etwa so, dass man jetzt die dicke Kohle damit machen wollte. Kann man auch nicht unterm Strich. Also viele der von uns Interviewten ökonomisch können die nicht alleine davon leben, größtenteils. Also von daher wäre ich vorsichtig, hier so ein Gegenüber herzunehmen und zu sagen, da steckt jetzt nur eine clevere Geschäftsidee dahinter. Das kann es auch sein, aber ich würde das nicht von vornherein unterstellen.
Versuchen denn dann die Menschen, die an solchen Angeboten teilnehmen und die aufsuchen, suchen die Religion?
Manche mögen Religion suchen, für den größten Teil ist es nicht so. Es ist auch so, dass wir eigentlich in allen unseren Projekten immer sehr vorsichtig mit dem Begriff Religion, religiös umgehen mussten, weil der teilweise sehr negativ konnotiert ist, teilweise, nicht immer. Aber wenn man dann gesagt hat, also wir machen ein Forschungsprojekt über Religionshybride, war dann oftmals schon ein bisschen der Rollladen runtergegangen, weil also viele der Menschen sagen, wir möchten eigentlich nichts mit Religion zu tun haben. Ja? Wir wollen bestimmte Angebote machen oder wahrnehmen, aber die sind nicht religiös.
Sie haben ja vorhin schon den Begriff des Vertrauens genannt, Sinnsuche, Orientierungssuche, auch das könnte man da ja vermuten. Ist das auch bewusst der Versuch, aus dem Herkömmlichen herauszukommen und eben zu so einer Grenzüberschreitung zu kommen?
Ich denke teilweise ja. Das muss ja nicht im Großen der Fall sein. Es ist eine Suche nach Ganzheitlichkeit, also sich selbst wahrzunehmen, ganzheitlich, nicht reduziert auf Einzelaspekte. Dann das Stichwort vom höheren Selbst hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt. Das ist ein Stichwort, das uns in den Interviews bisweilen begegnet ist. Also die Suche nach dem Selbst, nach dem höheren Selbst, die spielt eine zentrale Rolle. Das wären so Stichworte. Aber es ist, glaube ich, nicht so sehr eine Protestbewegung. Es ist auch so, dass viele der Interviewten, die berichten zwar von Auseinandersetzungen mit den großen etablierten Monopolträgern, den Kirchen meinetwegen, im Bereich Religion, aber es spielt keine konstitutive Rolle. Und manche unserer Forschungen, gerade im ersten Forschungsprojekt, haben doch interessant gezeigt, dass Leute, die also überhaupt nichts mit Religion und schon gar nichts mit Kirche zu tun haben, dass die aber dann plötzlich über Kooperationsprojekte, zum Beispiel in den sogenannten Kirchbauvereinen, miteinander in Berührung kommen und alte ideologische Grenzen überhaupt keine Rolle mehr spielen.
Das heißt, es ist eher eine Suche nach neuer Gemeinsamkeit, die andere Wurzeln hat, als einfach nur ein Kosten-Nutzen-Denken?
Ja, auf jeden Fall. Also das Kosten-Nutzen-Denken ist das, was abgelehnt wird. Das spielt natürlich dann notwendigerweise eine Rolle. Man muss ja irgendwie überleben auch. Aber entscheidend ist doch diese Suche nach Ganzheit, dieses Gefühl, dass die Aufteilung des Menschen in verschiedene Funktionsbereiche unbefriedigend ist, dass man eben nach diesem ganzheitlichen sucht, nach dem höheren Selbst sucht, das spielt eine große Rolle.
Welche Sehnsüchte stecken hinter Heilungsangeboten im religiösen Gewand? Ich sprach mit dem Religionswissenschaftler Klaus Hock. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke.
Die Ergebnisse seiner Forschung erscheinen in den nächsten Tagen im Transkript Verlag, wenn Sie neugierig geworden sind, unter dem Titel Was Heilung bringt.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Was einst als Zeichen der Exzellenz galt, als Beweis übernatürlicher Kräfte, kann auch irgendwann einfach aus der Zeit fallen und damit an den Rand des Aussterbens geraten. So geht es den Yamabushi-Mönchen in Japan. Weiß gekleidet laufen diese Mönche und inzwischen auch Nonnen durch die Berge, lassen sich bei ihrer Meditation nicht von Kälte oder Einsamkeit schrecken. Rund 1400 Jahre alt ist diese Religion und sie vermischt eine asketische Naturreligion mit Shintoismus und Buddhismus. Mit der Moderne tut sich diese Kombination eher schwer, obwohl sich heute inzwischen zivilisationsmüde Großstädter für sie interessieren. Auch wenn sich das Meditieren barfuß im Schnee nicht über Nacht lernen lässt, einen Eindruck davon vermitteln können die mehrtägigen Pilgerreisen, auf die die Yamabushi-Mönche inzwischen auch Gäste von außen mitnehmen. Peter Kaiser war für uns auf einer solchen Pilgerreise in den Bergen Nordjapans unterwegs.
I will start the training period. After this orientation, we will change the costume.
Ich starte jetzt die Trainingseinheit. Nach dieser Einführung hier werden wir die Kleider wechseln. Das bedeutet, dass wir die Initiation beginnen. Ein anderer Teil des Trainings ist, ich werde meine Haltung wechseln. Jetzt bin ich freundlich, aber während des Trainings werde ich das nicht mehr sein. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich nehme den Kommandoton nur deshalb an, damit ihr euch voll konzentrieren könnt. Und was noch wichtig ist, die Philosophie des Yamabushi ist Ugetamo. Das heißt übersetzt, ich akzeptiere. Akzeptierst du das?
In English as I accept.
Ugetamo. Ugetamo.
Wir starten jetzt die Meditationssession.
Die japanische Präfektur Yamagata. Im Oktober ist es noch mäßig warm hier. In den Wäldern am Berg Mount Haguro hängt Nebel zwischen den Bäumen. Der Weg ist mit Baumwurzeln und Steinen übersät und beschwerlich. Langsam folgt die Pilgergruppe dem kräftig ausschreitenden Yamabushi-Mönch. Die Pilger sind in Weiß gekleidet, vom Kopf bis zu den Fußknöcheln. Yamabushi-Master Swasa erklärt, warum.
Dieses Weiß bedeutet, dass man heilig ist. Und zugleich ist es unsere Totenkleidung. Als Yamabushi stirbt man den Tod der vorherigen Existenz. Daher muss man diese Kleidung anziehen.
Das Wort Yamabushi bedeutet, die sich in den Bergen niederlegen. Yamabushi sind Anhänger des Shugendo, einer etwa 1400 Jahre alten Naturreligion, die Bereiche des Shintoismus mit Lehren und Praktiken des Buddhismus verbindet. Shugendo enthält aber auch schamanistische Elemente. So gehen die Mönche barfuß durch die Bergwälder, meditieren stundenlang unter einem kalten Wasserfall oder schlafen auf Berggipfeln. Takeharu Kato mit Yamabushi-Namen Yotetsu führt heute die Gruppe zum Wasserfall. Er ist kräftig, groß und mittleren Alters. Von seinem Rücken hängt ein Glöckchen herab, dessen Geläut Bären abschrecken soll. Vor seinem Bauch baumelt das große Muschelhorn, das einen dumpfen, klagenden Ton von sich gibt. Die Pilger tragen über ihren weißen Gewändern ein geflochtenes Gebilde aus weißem, starkem Garn, eine Art Amulett, das symbolisiert,
dass sie äußerlich auch sauber sind.
In den Wäldern der drei heiligen Berge des Dewa, einem Gebiet nahe der Stadt Tsuruoka, wird das Akinomine absolviert, das Yamabushi-Training, Höhepunkt des Herbstes. Dazu zählt auch die Wasserfallmeditation. Man hält es nur wenige Minuten im eiskalten Wasser aus. Selbst das Rufen hilft nicht. Die meisten Yamabushi-Riten sollen helfen, Angst, Schmerzen und physische Erschöpfung zu überwinden. Während des Trainings, wie die Riten auch modern genannt werden, wird jeglicher Komfort auf ein Minimum reduziert. So schlafen die Pilger auf nacktem Boden, sie müssen schweigen, dürfen sich nicht waschen, nicht die Zähne putzen oder wärmen. Einst, im 17. Jahrhundert, gab es Yamabushi überall in Nordjapan. Die Mönche galten als übernatürlich und mit magischen Kräften ausgestattet. Sie berieten darum oft Samurai vor deren Feldzügen. Heute haben die Yamabushi Nachwuchssorgen. Daher werden seit einiger Zeit auch Frauen zugelassen. Die Nonne Lei Ho sagt,
mein Hobby war Trekking. Schon vor 10 Jahren habe ich damit angefangen. Ich bin im Himalaya rumgelaufen und irgendwann erkannte ich, auf einen Berggipfel zu gehen, ist nicht alles. Und es hat mich auch immer mehr gestört, dass die Leute, mit denen ich ging, andauernd reden mussten, während sie gingen. Dann starben einige meiner Freunde in den Bergen. Alpines Klettern ist immer gefährlich. Und dann habe ich Meister Hoshino getroffen. Und er sagte, Berge sind nicht zum Sterben da, sondern zum Gebet. Da habe ich mit dem Training hier angefangen.
Die alten Mantras zu singen ist ebenfalls Teil des Lebens als Yamabushi-Mönch. Shugen Do, erklärt Meister Hoshino, ist, was man denkt, wenn man in der Natur ist. Kaum 100 Yamabushi gibt es im Moment noch, die genaue Zahl ist kaum zu ermitteln, da fast alle neben ihrer Yamabushi-Identität ein normales Leben mit Arbeit und einer Familie führen. Dann kommt der barfüßige Gang über glühende Asche oder der Sprung über den brennenden Holzhaufen. Danach wird das Trainingsende offiziell verkündet.
Wir haben das Training nunmehr mit dem Ritual von Goma beendet.
Die Trainingstage haben jeden in der Pilgergruppe an die Grenze seiner physischen und psychischen Belastbarkeit gebracht. Doch trotz der Erschöpfung sind alle tief beeindruckt von den Wanderungen in den Bergen, den Riten, meist im Klang des Muschelhorns.
Peter Kaiser war unterwegs mit den Yamabushi-Mönchen in den Bergen Japans. Jahresanfang ist die Zeit der guten Vorsätze. Aber gegen die Geschichte dieser Lebenswende, die Sie gleich hören können, sind zumindest meine Vorsätze im üblichen Sport, Lebensqualität, weniger Schokoladerahmen doch ein wenig schwächlich. Denn Danilo Matus hat nichts weniger als eine totale Lebenswende vollzogen. Vom Crack-Junkie zum Erweckungsprediger. Der ganz große Umbruch. Danilo Matus lebt in Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik. Dort werden große Mengen Kokain auch für den deutschen Drogenmarkt umgeschlagen. Doch ein Teil des weißen Pulvers bleibt im Transitland hängen und verstärkt das dortige Suchtproblem. Nicht weit entfernt von den Strandhotels der Dominikanischen Republik ist der Bedarf an Rehabilitationsmaßnahmen groß, aber das staatliche Angebot sehr klein. Evangelikale Christen bemühen sich, diese Lücke zu schließen. Christen wie eben der ehemalige Junkie und heutige Pfingstprediger Danilo Matus. Seinen Kampf gegen den Teufel hat Andreas Burke beobachtet.
Hello, a su nombre, gloria, al nombre de Cristo, gloria, a su nombre, gloria.
Lobpreis und laute Gebete im Eingangssaal des Zentrums Christo me cambia, Christus verändert mich. Die Luft ist schwül und stickig. Junge Männer strecken tätowierte Arme in die Luft. Sie halten ihre Augen geschlossen, einige wispern leise Gebete, andere geben Zeugnis von ihrem Weg aus der Sucht.
Wir sind hier, um jeden Tag aufs Neue den Kampf aufzunehmen. Ich habe eine Familie, die zu mir hält. Gott sei Dank hat sie mich nie allein gelassen.
Ricardo Sanchez, ein junger Mann mit wenigen Zähnen und schütterem Haar, berichtet seinen Glaubensbrüdern stolz, er habe seit 3 Monaten keine Drogen mehr konsumiert. Neuankömmlingen wie Ricardo ist es ein ganzes Jahr lang verboten, das kleine Grundstück des Zentrums zu verlassen. Tatsächlich hat er seit seiner Ankunft keinen Schritt nach draußen gemacht, auf die Straßen von San Luis, einem armen Viertel im Norden der dominikanischen Hauptstadt Santo Domingo.
Wegen der Drogen bin ich oft noch verwirrt. Ich werfe immer alles durcheinander. Aber ich bin Gott dankbar, dass ich hier sein kann. Er hat mich aus der Welt der Drogen befreit.
Der Leiter des Rehabilitationszentrums ist Danilo Matus. Der breitschultrige und scheinbar immer gut gelaunte Danny ist ein Vorbild für viele Menschen in San Luis. Einige sind ihm dankbar, weil er den Sohn oder den Bruder aus der Sucht geführt hat. Andere verehren ihn als spirituellen Führer der rund 20 Bewohner des Zentrums. Aber, so sagt er, es gäbe auch Menschen, die ihn verachten oder gar hassen. Denn es gab eine Zeit, da war er selbst ein Gangster der lokalen Drogenszene.
Sabe que yo me recuerdo que una joven y la, Da war ein Mädchen. Wir hatten viele Drogen genommen. Nach 7-8 Stunden habe ich ihr nichts mehr gegeben. Als sie Stress machte, wollte ich sie rauswerfen, aber sie ging nicht. Da habe ich ihr den Arm gebrochen. Heute erzählt sie den Leuten, ich sei kein wirklicher Christ. Sie berichtet, was ich ihr angetan habe. Sie hat mir nie verziehen. Jedes Mal, wenn wir uns auf der Straße begegnen, erkenne ich den Hass in ihren Augen.
Danny ist ein charismatischer Prediger. Es gelingt ihm, viele seiner Zuhörer zu überzeugen, der Heilige Geist sei unmittelbar anwesend. Ganz in der Tradition der evangelikalen Pfingstbewegung zielen seine Worte nicht auf den Verstand der jungen Männer, sondern auf ihr Gefühl. Seine ekstatischen Predigten gehen Hand in Hand mit rigiden Vorschriften. Alkohol ist verboten, genauso wie Frauenbesuche, Homosexualität sowieso, aber auch längeres Nichtstun. Untereinander achten die Bewohner auf eine strikte Befolgung der Regeln. So entsteht ein moralischer Wetteifer, den Danny im Gebet noch weiter fördert.
Un día más, limpio, sin droga. Un día más, fuera de toda contaminación.
Wir sind dankbar für jeden neuen Tag ohne Drogen, ohne die Verschmutzung unserer Seelen. Wir sind privilegiert. Dort draußen gibt es viele Menschen, die sich wünschen, hier drin zu sein, aber sie schaffen es nicht, von den Drogen loszukommen.
Wortgewaltig garniert Danny seine Andachten mit den typischen Elementen der evangelikalen Glaubensgemeinschaften. Starke Gemeinschaftserfahrungen, Berichte von Versuchungen des Teufels und von Wunderheilungen.
Draußen in der Welt wird getötet und gesündigt, ohne Glaube, ohne Hoffnung. Satan hat den Tätern gesagt, dass sie sich nicht ändern können, dass ihre Mutter sie nie mehr lieb haben wird, dass ihr Vater sie nicht mehr sehen möchte, dass ihre Frau nichts mehr mit ihnen zu tun haben will, dass ihre Kinder sie verabscheuen. Ihr alle kennt diese Worte des Satans.
Viele Evangelikale glauben, der Teufel nähere sich den Menschen, um ihnen den Segen Christi zu rauben. Danny berichtet von einer Zeit, als Satan auch von seiner Seele Besitz ergriffen hatte.
Wenn du anfängst, Drogen zu konsumieren, dann verändert sich dein Gesicht. Du änderst dein Verhalten, dein ganzes Leben. Dir ist egal, ob du schmutzig bist und stinkst. Nichts ist mehr wichtig außer deiner Droge. Bei mir war es Crack. Ich wollte immer nur Crack, immer wieder.
Das auf Kokain basierende Crack gilt als eine der billigsten Drogen mit dem höchsten Abhängigkeitspotenzial. Gerade unter den Armen in Lateinamerika ist das Rauchen der weißen Klümpchen seit Jahrzehnten enorm populär. Die Vermarktung von Crack ist ähnlich erfolgreich wie die Ausbreitung der evangelikalen Bewegung, deren Anhängerschaft mit einer Geschwindigkeit wächst, die in der Geschichte des Christentums Lateinamerikas ihresgleichen sucht. Vor 5 Jahrzehnten noch waren nahezu alle lateinamerikanischen Christen katholisch. Heute sind über ein Viertel evangelikal. Sie glauben, der Heilige Geist greife direkt in ihr Leben ein, um sie zu beschenken oder zu bestrafen. Besonders gerne erzählt Danny seine eigene Erweckungsgeschichte. Der Heilige Geist sei in ihn gefahren und habe den Teufel besiegt. Daraufhin sei es ihm gelungen, seine Drogensucht zu überwinden.
Ich hatte meiner Tochter ein Versprechen gegeben. Hör zu, ich werde weggehen. In ein Rehabilitationszentrum. Und wenn ich zurückkomme, dann wirst du dich nicht mehr für mich schämen müssen.
Danny hat es geschafft, die Sucht zu überwinden. Seine Schwester Milagros ist stolz, dass er heute andere Junkies in ihrer Rehabilitation begleitet.
Dieselben Leute, die ihn früher angezeigt haben, weil er ihnen etwas gestohlen hat, gehen heute zu ihm hin und bitten um seine Hilfe, weil jemand in ihrer Familie der Sucht verfallen ist.
Die Andacht geht zu Ende. Danny freut sich über den Erfolg seines Zentrums. Trotzdem plagt ihn das schlechte Gewissen.
Manchmal frage ich mich, mein Gott, was kann ich tun, um all den Schmerz aufzuwiegen, den ich verursacht habe? Gott hat mir die Vision gegeben, mit diesen jungen Menschen zu arbeiten, die verloren waren. So kann ich meine Schuld abbezahlen. Deshalb sind wir hier.
Allerdings weiß Danny sehr wohl, dass längst nicht alle jungen Männer nach ihrem Therapiejahr nachhaltig geheilt sein werden. Rückfälle sind häufig. Aber es gibt auch Erfolgsgeschichten.
Dort draußen sind viele junge Leute, die es geschafft haben. Sie waren hier und mit Gottes Hilfe tun sie heute etwas Positives und sind bei ihren Familien. Einige sind sogar Pastoren geworden, haben geheiratet und sind gläubige, evangelikale Christen.
Ein bekehrter Junkie als Pfingstprediger und Helfer für Süchtige. Ein Beitrag von Andreas Burke war das. Wenn Sie einzelne Beiträge oder das Gespräch über die Sehnsucht nach Ganzheitlichkeit nachlesen möchten, dann können Sie das auf unserer Seite tun, deutschlandfunkkultur.de, unter dem Stichwort Religion. Ich bin Kirsten Dietrich und ich sage danke fürs Zuhören.